nicht einen speziellen Text mitgebracht, also schon, aber das ist ein sehr großer Text, nämlich das Buch Genesis. Das Buch Genesis, das erste Buch der Bibel, erster Buch Mose, ja. Ich hoffe, dass ich heute in der Predigt einen Spagat schaffe. Und zwar in dieses Buch hineinzuführen, für diejenigen, die es noch nicht so gut kennen, und diejenigen herauszufordern, die meinen, es sehr gut zu kennen. Okay? Es wird sicher einige herausfordernde Punkte geben. Ihr könnt auch gerne nach der Predigt mir noch Fragen stellen, falls ihr da welche habt. Aber ich möchte uns ein bisschen den Horizont erweitern. Am Buch Genesis über die Frage, was sagt die Bibel wirklich über das Gottesbild, das vermittelt wird, und was sagt es über den Menschen? Ich glaube, das sind zwei fundamentale Aussagen des Lebens. Wer ist Gott und wer ist der Mensch? Jede Religion beschäftigt sich mit dieser Frage. Jede Religion muss beantworten, welche Wesenszüge hat der Gott, den wir anbeten, oder die Götter, die wir anbeten, und wie steht der Mensch in Beziehung zu dieser Götterwelt? Das ist eigentlich jede Aufgabe von Religion. Dazu gehört dann noch, wie werde ich gerettet, wie komme ich irgendwie ins Paradies oder so etwas. Aber das sind die grundsätzlichen Fragen jeder Religion. Und ich glaube, dass Genesis maßgeblich die Aufgabe hat, diese Fragen uns schon von Anfang an der Bibel zu beantworten. Jetzt gehen manche an das Buch Genesis mit folgenden Dingen ran. Oder beziehungsweise, ich sage mal, was ich nicht glaube, was das Buch Genesis als Aufgabe hat. Okay? Ich glaube, das Buch Genesis soll uns nicht sagen, wie alt das Universum oder die Erde ist. Das ist schon gar nicht möglich, weil im ersten Satz zum Beispiel steht, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Wie lange das gedauert hat, keine Ahnung. Ja? Manche wollen da aber dann Zahlenrechnereien machen und so weiter. Ich glaube, das kann man machen, ist aber nicht die Aufgabe von Genesis. Das ist nicht der Wille des Textes, uns das zu geben. Ich glaube auch, dass Genesis uns nicht naturwissenschaftlich genau sagen soll, wie der Mensch gemacht wurde oder die Tiere gemacht wurden. Das ist sehr kurz behandelt und in sehr bildlicher Sprache, wo wir uns fragen müssen, ist das wirklich das Ziel, uns hier Naturwissenschaft zu geben? Auch sonst soll Genesis uns nicht genau sagen, besonders in den ersten elf Kapiteln, wie genau die Dinge am Anfang vonstatten gegangen sind. Sondern ich glaube, dass Genesis, und das möchte ich euch versuchen aufzuzeigen in dieser Predigt, ganz bewusst in eine Zeit und Kultur hineinspricht, die schon lange vergangen ist, denn dieses Buch ist sehr alt, in eine Zeit und Kultur hineinspricht, die schon lange vorbei ist, in der Menschen aber bereits bestehende Gottesbilder und bestehende Menschenbilder hatten. Und was Genesis macht, ist, es durchbricht die alten Bilder von Gott und es durchbricht die alten Bilder des Menschen. Das ist gar nicht so einfach, denn wenn wir diesen Text nehmen und ihn so lesen, wie er da steht, dann meinen wir, naja gut, der ist ja selbsterklärend, richtig? Also es gibt zum Beispiel die ewig lange Debatte über die Frage, wie lange hat die Schöpfung gedauert? Ja, steht da drin, 6 Tage. Ist ja fertig das Thema. Ja, wenn man aber dann sich anguckt, wie Christen mit diesem Text umgegangen sind und auch jüdische Ausleger, dann sehen wir, das ist gar nicht so einfach. Ganz viele haben gesagt, ja, das musst du wörtlich nehmen. Andere haben gesagt, nein, das ist gar nicht wörtlich zu nehmen, das ist eine bildliche Sprache, die hier verwendet wird. Und Christen, besonders Christen, schaffen es hier, sich gegenseitig wirklich zu zerfleischen über dieser Frage. Lehrt Genesis jetzt eine 6-Tage-Schöpfung oder lehrt Genesis eine längere Schöpfung oder sonstige Dinge? Und Christen zerfleischen sich darüber und verpassen dabei das Zentrum dieses Textes. Das ist meine Überzeugung. Ich habe meine Überzeugung. Ich bin ganz bewusst heute nicht hier, um groß meine Dinge darzulegen über diese Fragen. Das könnt ihr mich gerne persönlich fragen. Aber ich glaube, dass es sich nicht lohnt, sich über diese Fragen zu zerfleischen. Vielmehr müssen wir uns vielleicht fragen, um diesen Text zu verstehen, und das ist ein bisschen Arbeit, aber deswegen dürft ihr ja kommen und ich habe die Arbeit gemacht. Was haben denn die Menschen damals gedacht? Was haben denn die Menschen geglaubt, die zum ersten Mal diesen Text gelesen haben? Was war denn bereits in ihrer Kultur verankert? Denn ich kann euch eines sagen, die Bibel ist nicht der älteste Text, der über Gott und Götter spricht. Und auch die Geschichten, die in Genesis 1 bis 11 sind, sind nicht der erste Ort, wo diese Geschichten aufgeschrieben wurden. Das möchte ich gleich erklären. Wenn wir uns anschauen, wie die Welt entstanden ist in Genesis, die ersten Kapitel, besonders Kapitel 1 und 2, die schon ziemlich schwierig zu verstehen sind. Denn in Kapitel 1 kommt die Schöpfung der Welt und in Kapitel 2 kommt dann irgendwie nochmal ein Schöpfungsbericht, aber mit anderer Reihenfolge, wo wir uns schon fragen müssen, ist das kein Widerspruch oder was meint er jetzt damit? Dann sind wir heute in unserer Moderne sehr schnell dabei zu sagen, naja gut, wie die Welt entstanden ist, das beantwortet uns ja die Naturwissenschaft. Wir können also mit naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ganz, ganz viel rausfinden über das, was schon vor Tausenden, vielleicht Millionen von Jahren abgelaufen ist. Bis hin zu Ereignissen wie einer Singularität, aus der alles entstanden ist. Und ich bin ein Fan von Naturwissenschaft. Ich finde es toll, dass wir Naturwissenschaft haben und ich würde vermuten, ihr auch. Die wenigsten wollen zurück ins Mittelalter verankert werden, würde ich vermuten. Wo erstens auch religiöse Theorien im Umlauf waren, die noch komischer waren als heute. Ja? Wo Leute so komische Sachen gemacht haben, weil sie keine Kenntnis hatten über die Welt. Und wo die Kindersterblichkeitsrate höher war. Ich meine, bis vor 100 Jahren noch war die Kindersterblichkeitsrate bei 20%. Heute haben wir 3% oder ich glaube sogar weniger als 3%. Das heißt, ich glaube sogar 0,3 war es in Deutschland. Das heißt, ich bin so froh um Naturwissenschaft, dass wir gute Medizin haben, dass wir Technologien haben, in der wir zum Beispiel sowas wie Predigten verbreiten können im Internet. Also ich bin totaler Fan von Naturwissenschaft. Aber die Naturwissenschaft muss ihre Grenzen kennen. Und die Naturwissenschaft kann uns zwar Prozesse beschreiben, die abgelaufen sind oder die heute noch ablaufen, aber sie kann uns nicht das Warum und das Woher beschreiben. Ich mache immer, wenn ich unterwegs bin als Sprecher, ich mache ja so Debatten zum Beispiel, öffentliche Debatten, vor kurzem auch mit einem Atheisten zum Beispiel, wo ich auch dieses Beispiel gebracht habe. Angenommen, ich finde einen kochenden Wassertopf auf meinem Herd. Dann könnte ich einen Physiker hinzuziehen, der kann mir sagen, was für genaue Prozesse da ablaufen in den elektrischen Schaltkreisen und wie viel der Topf wiegt und wie viel das Wasser wiegt und so weiter. Dann kann ich einen Chemiker hinzuziehen, der kann mir sagen, was für ein chemischer Prozess da abläuft, wenn Wasser erhitzt wird und wie der Dampf entsteht und so weiter. Das kann der mir alles chemisch erklären. Und ich könnte alle möglichen Wissenschaftler holen, aber niemand von denen könnte mir beantworten, warum kocht da Wasser, ohne dass ich es weiß. Und ich könnte in meinem Haus umherrufen, wer hat da Wasser eingeschaltet? Bis meine Frau kommt und sagt, ja, ich möchte Nudeln kochen. Ja? Das kann mir kein Naturwissenschaftler sagen. Weil das eine Frage ist des Warum. Das nennt sich Teleologie, also die Frage des Sinns und des Zwecks. Das kann mir kein Naturwissenschaftler beantworten, das muss meine Frau mir beantworten. Weil sie als ein bewusstseinsfähiges Wesen diese Aktion getan hat. Also Naturwissenschaft hat Grenzen. Nun haben wir aber ganz, ganz früh schon Schriften, die uns nicht aus naturwissenschaftlicher Perspektive, sondern aus einer religiösen Perspektive versuchen zu beschreiben, wie die Welt gemacht wurde. Und es gibt da in der Antike, in sumerischen Texten zum Beispiel, memphitische Texte, ägyptische Texte, ugaritische Texte. Es gibt sehr, sehr viele ältere Texte als die Bibel, die uns ebenfalls berichten, wie glaubten die Menschen, dass die Erde entstanden ist. Und das ist sehr interessant. Also ich liebe so Geschichtsforschung, ja, um sich mal anzuschauen, was war denn da noch für alternative Erklärungen? Und die Alternativerklärungen sind sehr interessant. Ich lese euch mal ein paar vor, okay? Eines der ältesten Werke, Enuma Elish. Da steht drin, dass die Götter sich bekriegten und der Gott Marduk besiegt den Gott Tiamat, oder beziehungsweise die Göttin Tiamat, und formt aus ihrem toten Körper die Erde. Nicht sehr romantisch. Ja? Im Atrahasis-Epos, ähnliche Geschichte. Und die Götter müssten eigentlich jetzt anfangen, die Erde selber zu bebauen, finden das aber ultra anstrengend. Also schaffen sie sich Menschen, damit die niedere Arbeit für sie erledigen. Im Enki-Epos formt Enki zusammen mit einer Muttergöttin den Menschen aus Lehm. Aha, das ist schon mal interessant. Im sumerischen Text ist das Erste, was existiert hat, ein Urwasser um die Erde. Aha, okay. Und ein Chaos, das vorgeherrscht hat. Interessant. Vielleicht die Leser von Genesis von euch, da klingelt vielleicht schon manches. Und die Götter fangen dann an, irgendwie zusammenzuwirken, ja, in so einem Dreamwork-Team. Ja, jeder hat so seine Aufgabe. Und am Ende lassen sie den Menschen aus der Erde heraus formen. Aha. In den ägyptischen Texten erhebt sich alles aus einem Urmeer, das am Anfang da war. In den memphitischen Texten schafft der Gott Ptah alles allein durch sein Wort. Und in ugaritischen Texten schaffte Gott Ehe zusammen mit der Muttergöttin das gesamte Universum. Das waren so ein paar Texte, wie die Menschen gedacht haben. Und vielleicht fällt euch was auf. Das ist nicht das Gleiche, was wir in Genesis finden, aber es gibt unglaublich viele Parallelen. Unglaublich viele Texte der Antike erzählen uns also ähnliche Dinge, die wir später in Genesis finden, aber keine dieser Geschichten ist genau diese Geschichte. Und ich glaube, alle diese Geschichten, auch wenn sie Ähnlichkeiten aufweisen, haben einen anderen Kern. Was ist der Kern des Schöpfungsberichtes in Genesis? Ich lese einfach mal vor. Im Anfang schuf Gott Himmel und die Erde, Genesis 1, Vers 1. Die Erde aber war wüst und leer. Und es lag Finsternis auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also allein hier schon unglaublich viele Parallelen. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag. So beginnt die Schaffung der Welt. Und die Bibel beschreibt dann immer wieder denselben Ablauf. Gott spricht, dann geschieht etwas und ein Tag endet. In Vers 26 steht dann Folgendes. Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer, über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehrt euch. Füllt die Erde und macht sie euch untertan. Herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Gewächs gegeben, das auf der ganzen Erdoberfläche wächst. Auch alle Bäume, an denen samentragende Früchte sind, sie sollen euch zur Nahrung dienen. Aber allen Tieren der Erde und allen Vögeln des Himmels und allem, was sich regt auf der Erde, allem, in dem eine lebendige Seele ist, habe ich jedes grüne Kraut zur Nahrung gegeben und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Vielen Dank. Und es wurde Abend, es wurde Morgen, der sechste Tag. Was ist das Interessante an diesem Schöpfungsbericht? Und ich möchte einfach mal ein paar Aspekte herauskristallisieren, die anders sind als in den meisten Geschichten, die die Menschen kannten, bevor sie das hier gelesen haben. Die meisten Menschen dachten, die Götterwelt ist ein Chaos. Die machen da irgendwas, die Götter. Das zieht sich übrigens bis in die griechische und römische Antike. Auch in die germanische Antike. Also wenn wir uns diese ganzen Göttergeschichten anschauen, in allen möglichen Religionen, dann sehen wir, diese Götterwelten sind nicht geordnet. Sie sind anthropomorph, das heißt, sie sind eigentlich wie die Menschenwelt. Es gibt Streit und Krieg und Hinterlist und es gibt Hierarchien. Und plötzlich lesen wir von einem Gott, der offensichtlich nicht nur alleine, sondern in einer Gemeinschaft, er sagt nämlich, lasst uns Menschen machen. Also da sind offensichtlich mehrere gleichermaßen beteiligt. Das wäre jetzt ähnlich wie zum Beispiel zu dem sumerischen Text, wo auch die Götter in Kombination arbeiten. Aber Gott als einiger Schöpfer schafft diese Erde durch seinen Willen und sein Wort. Man könnte sich fragen, warum war da eigentlich am Anfang Chaos? Also ich bin jemand, der sich gerne Fragen an diese Texte stellt, ja, der nicht einfach drüber liest und sagt, bloß nicht nachdenken. Gott schafft die Welt und dann steht da ist Chaos. Warum schafft er nicht gleich eine geordnete Welt? Das ist mal eine Frage, die man sich stellen könnte. Ne? Also warum so kompliziert? Warum muss da erst Finsternis sein und erst Chaos und dann fängt Gott an, Ordnung zu schaffen? Ich habe keine sichere Antwort auf diese Frage. Es gibt da mehrere Theorien, zum Beispiel, dass der Teufel auf die Erde geworfen wurde und er für Chaos und Leid gesorgt hat und Gott dann die Kontrolle über diese Erde übernimmt und sie in eine Ordnung führt. Egal, was die Erklärung ist, dieser Text zeigt uns etwas, was im Gegensatz zu diesen anderen Texten steht. Gott schafft nicht durch Chaos, sondern Gott ist ein Gott der Ordnung. Gott ist ein Gott, der das Chaos in eine sehr gute Ordnung bringt. Und egal, wie das jetzt abgelaufen ist, egal, wie lange das gedauert hat, egal, welche Prozesse da beteiligt waren, ob du glaubst, die Erde wurde innerhalb von Millionen Jahren geschaffen oder an 6 Tagen, eines müssen wir sehen. Es ist ein unglaubliches Wunder, dass aus einem leblosen Chaos eine Welt wird, von der der Schöpfer des Himmels und der Erde sagt, sie ist sehr gut. Ist das nicht faszinierend? Dass hier aus nichts im Prinzip, aus einem Urchaos, aus Wasser, aus Finsternis etwas entsteht, das am Ende in sich Bestand hat, weil unsere Welt ist stabil, was übrigens eine Wahrscheinlichkeit von gegen Null ist, wenn man das rein mathematisch sehen würde, dass unser Universum sich überhaupt stabilisieren kann. Dass allein das hier alles existiert, sollte uns in Staunen versetzen. Und ich glaube, das verlernen wir, wenn wir anfangen, über irgendwelche Texte hier zu streiten. Das Wunder in diesem Text zu erkennen, zu sagen, wow, hier schafft Gott aus Chaos Ordnung. Und ich glaube, dass das auch ein Bild sein kann für unser Leben. Wir haben manchmal das Gefühl, unser Chaos in unserem Leben ist nicht mehr bewältigbar. Da ist Finsternis, ja, da ist Tohu Wabuhu, was übrigens das Wort hier ist in diesem Text, ja, für die ältere Generation, die haben das manchmal vielleicht noch verwendet für das Kinderzimmer ihrer Kinder. Ja. Was für ein Tohu Wabuhu! Und die Kinder so, hä? Digga, was laberst du? Tohu war was? Also, ein Tohu Wabuhu, ein absolutes Chaos. Gott schafft aus Chaos Ordnung. Das kann er auch in deinem Leben. Davon bin ich überzeugt. Wenn dieser Gott Himmel und Erde schaffen konnte, dann kommt er mit deinem Leben klar. Okay? Und wir sind oft so selbstverurteilend, weil wir denken, jetzt haben wir es verbockt. Wir hätten es besser wissen müssen. Und wir haben wieder und wieder und wieder versagt. Und ich glaube an einen Gott, der mit deinem Versagen umgehen kann. Wisst ihr, manchmal haben wir so ein Gottesbild auch als Christen, dass Gott als einen so kurz vor der Explosion stehenden alten Mann karikiert. Ja? So, mach einen Fehler und er rastet aus. Ja? Wisst ihr, was die Bibel eigentlich zeigt? Gott ist ein geduldiger Vater. Der rastet nicht bei der ersten Sache aus. Der ist nicht sofort jemand, der auf 180 geht. Das wäre ja auch ein total komisches Gottesbild. Weil dann würde sich die Geschichte von Noah, die wir auch in Genesis ziehen, durch die ganze Bibel durchziehen. Er müsste immer wieder sagen, so, jetzt ist aber Schluss und jetzt wurde alles platt gemacht. Nein, was sagt Gott bei Noah? Auch übrigens eine sehr interessante Geschichte, komme ich gleich zu. Was sagt er bei Noah? Nie wieder werde ich solch eine Flut schicken und alles vernichten. Er selber macht der Erde ein Versprechen und sagt, ich werde es nicht mehr tun. Ich werde geduldig mit euch sein. Ich werde nicht meinen Zorn die ganze Zeit über euch ausschütten, sondern ich werde geduldig mit euch sein. Und das ist das Wesen von Geduld, richtig? Man hätte einen Grund zum Zorn, man hätte einen Grund, ein Ende zu setzen, aber man glaubt an das Gute. Man glaubt an das Potenzial und deswegen ist man bereit zu warten. Deswegen ist man bereit auszuhalten. Und das ist Gott. Gott ist geduldig. Auch mit deinem Chaos. Gott entgleiten auch die Dinge nicht. Wir sehen hier, dass Gott eine absolut geordnete Schöpfung macht. Das Interessante, was hier steht übrigens, ist, die Art und Weise, wie hier die Welt gemacht wurde, also in der Reihenfolge der Dinge, die entstehen, deckt sich zum Beispiel schon mit dem, was Naturwissenschaftler heute sagen, in welcher Reihenfolge überhaupt Leben entstehen kann. Zum Beispiel, dass zuerst Wasserleben entstehen muss und dann Leben auf dem Land entstehen kann. Dasselbe wird hier in der Bibel gesagt. Das heißt, Gott sagt nicht einfach nur so, jetzt ist alles da und dann plötzlich, puff, ne? Sondern Gott ist jemand, der Dinge plant. Das sehen wir übrigens schon auch ganz am Anfang bei Genesis, in Kapitel 3, der große Sündenfall. Adam und Eva verbocken es, sie vertrauen Gott nicht mehr und Gott macht aber schon da ein Versprechen, das viele, viele tausend Jahre später erst in Aktion tritt. Nämlich dort in Genesis 3 verspricht er schon, dass jemand kommen wird und dem Feind des Menschen, der Schlange hier, den Kopf zertreten wird. Er wird jemanden senden, der den Kopf dieses Feindes zertreten wird. Und viele, viele tausend Jahre später geschieht das durch Jesus Christus. Gott ist kein Gott, wie es manche Theologen sagen. Das ist eine moderne Theologie, die heute ein bisschen an Popularität gewinnt. Open Theism nennt sich das. Die besagt, dass Gott gar nicht weiß, wie die ganze Geschichte ausgeht. Dass Gott auch hofft, dass es gut ausgeht, aber er weiß es nicht. Ich glaube, er weiß es. Ich beschäftige mich mit diesen Theorien, ich schaue mir das ganz ehrlich an. Ja, ich sage dann nicht, boah, das ist doch Quatsch, schaue ich mir nicht an. Ich schaue mir das an, das ist auch meine Aufgabe. Ich trete in Dialog mit diesen Leuten, ich höre mir an, warum sie das glauben. Aber ich halte es für nicht vernünftig, zu glauben, auf Basis der Bibel zu sagen, Gott weiß nicht, wie die Geschichte ausgeht. Denn Gott sagt, wie die Geschichte ausgeht. Er kündigt es bereits an. Er sagt, es wird eine Rettung geben für die Menschen. Und dasselbe sagt er für jeden von uns, für dich und mich. Im Alten Testament schon sagt er, ich schenke euch ein Ende, auf das ihr hofft. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken. Manchmal schmeißen wir unser Leben weg. Manchmal sagen wir, da ist keine Ordnung, da ist kein Plan mehr. Ich glaube an einen Gott, der sehr wohl einen Plan hat. Und dieser Plan ist aber meines Erachtens nach nicht wie eine Landkarte im Auto, auf die ich mir mit rotem Edding irgendwas eingezeichnet habe. Sondern ich glaube, Gott ist sehr modern. Okay? Ich glaube, Gott ist wie ein Navi. Wenn wir mal falsch abbiegen, dann sagt er nicht so, jetzt kann ich aber die Karte wegschmeißen, weil jetzt bist du ja falsch gefahren. Ne, so zum Partner, der gerade das Steuer in der Hand hat. Ne, so, jetzt sind wir völlig falsch hier. Ne? Sondern moderne Karten sagen, die nächste links. Ja? Und dann sind wir wieder auf der richtigen Spur. Und wenn du zu oft abbiegst, dann sagt er irgendwann, okay, jetzt müssen wir ein paar Abbiegungen machen oder die Strecke dauert jetzt mal 30 Minuten länger. Und irgendwann, wenn du ganz falsch abbiegst, dann sagt das Navi was? Bitte wenden, was übrigens das Wort in der Bibel ist für Tubuße, ja, umkehren. Ja. Das heißt, irgendwann wird Gott sagen, also jetzt musst du umkehren, jetzt gibt es keine Abbiegung mehr, jetzt musst du wirklich, du bist hier komplett falsch abgebogen, du musst komplett umdrehen. Aber ich glaube, dass Gott wie ein Navi ist, der durch seinen Heiligen Geist uns nicht eine Landkarte ins Herz schreibt, die wir strikt abfahren müssen und wo wir nicht einen Fehler machen dürfen, sondern ich glaube, dass Gott ein Gott ist, der mit unseren Fehlern und unserem Versagen umgehen kann. Und der dann trotzdem seinen Plan nicht wegschmeißt, sondern der sagt, okay, dann dauert die Strecke jetzt vielleicht ein bisschen länger. Vielleicht ein bisschen mehr Spritverbrauch. Vielleicht wird es ein bisschen anstrengender. Aber wir kommen wieder zurück auf diesen Weg. Und wir schaffen das gemeinsam. An so einen Gott, glaube ich. Nicht einen Gott, der auch wie in diesen alten Mythen den Menschen wegschmeißt. Und ihn aufgibt. Oder sich nicht für ihn interessiert. Was dann auch in heutigen Religionen oft der Fall ist. Dass sich Gott schlussendlich nicht für die Menschen interessiert. Ich glaube, dass Gott anders ist. Und das zeigt sich unter anderem daran, wie er mit den Menschen umgeht. Das ist mein zweiter Punkt. Also mein erster Punkt war, Gott ist ein Gott der Ordnung. Okay? Der zweite Punkt ist, Gott ist kein Diktator. Jetzt könnte man sagen, Gott ist ein Gott der Ordnung, aber er ist sehr streng. Ich meine, jemand, der Ordnung schaffen will, der muss ja dafür sorgen, dass Ordnung geschieht. Ne? Der muss dafür sorgen, dass die Dinge in den richtigen Bahnen laufen. Das macht Gott schon. Gott hat sich nur entschieden, das sehr waghalsig zu machen. Was haben wir eben in diesem Genesis-Text gelesen? Sagt Gott, wie in diesem alten Epos bei Atrahasis, naja, ich schaffe dich jetzt und jetzt mach mal bitte meine Arbeit. Nee, das sagt er nicht. Was sagt die Bibel? Er schafft den Menschen und sagt, sie sollen herrschen. Das ist mal ein Wort, ne? Sie sollen herrschen über Fische im Meer, Vögel des Himmels, über das Vieh und die ganze Erde. Vom kleinsten bis zum größten. So extra noch betont, ne? Also die kleinsten Gewürmer bis die größten Viecher. Das alles soll der Mensch nicht verwalten nur, nicht einfach nur die niedere Arbeit machen, damit Gott hier seine Früchte bekommt jeden Tag auf seinem Räucheraltar, sondern er soll darüber herrschen. Das ist mal eine Verantwortung, oder? Dass Gott dem Menschen sagt, hey, ich habe hier etwas geschaffen, wir haben es eben schon gehört, von dem er sagt, das ist sehr gut. Das ist unglaublich faszinierend, was Gott da geschaffen hat. Wir finden sowas nicht vergleichbar, jedenfalls haben wir bisher nichts gefunden in unserem Universum, das vergleichbar wäre zu diesem Planeten. Und wisst ihr, wie viele Planeten es gibt? Wisst ihr allein, wie viele Sonnen es gibt und Sonnensysteme? Wie viele Galaxien es gibt. Und wir haben nichts Vergleichbares bisher gefunden wie diesen Planeten. Und Gott sagt, ihr herrscht darüber. Ist doch krass, oder? Das können wir uns jetzt ein bisschen mit Ehrfurcht erfüllen, was ich gut finde. Auch in Bereichen wie Klimaschutz und so weiter. Haben wir eine Verantwortung, wie wir mit dieser Erde umgehen. Das ist so. Und hier haben wir Vorbilder zu sein. Aber viel mehr zeigt es mir zunächst einmal, welchen großen Wert Gott den Menschen gibt. Wie wertvoll er den Menschen achtet, dass er ihm das schenkt. Und noch viel mehr. Denn wir sehen innerhalb der Bibel, dass Gott dem Menschen ein unglaubliches Privileg schenkt. Es gibt weitere Wesen als die Menschen, die bewusstseinsfähig sind. Das sind zum Beispiel Tiere. Tiere sind bewusstseinsfähig. Tiere haben teilweise ein Bewusstsein, das nicht an das menschliche Bewusstsein rankommt, aber doch sehr weit entwickelt ist. Es gibt zum Beispiel einen Spiegeltest, den Naturwissenschaftler machen, ob man ein Tier vor einen Spiegel stellen kann und das Tier bekommt einen roten Eddingpunkt auf seine Stirn. Und die Frage ist, checkt das Tier, dass es sich selbst sieht und versucht bei sich diesen roten Fleck wegzumachen? Das wäre ein Zeichen von erweitertem Bewusstsein bei einem Tier. Also nicht, dass es denkt, oh, das ist ein anderes Tier, ne? So wie vielleicht irgendwie die Katze, die sich selbst im Spiegel sieht und dann, ne, so. Sondern, dass das Tier kapiert, ah, das bin ich. Und da ist aber was auf meiner Stirn, also versucht ich es wegzumachen. Es gibt wenige Tiere, die das können, tatsächlich. Primaten zum Beispiel, ne, gibt es einige. Delfine, unglaublich intelligente Tiere, die schaffen das. Tintenfische zum Beispiel sind unglaublich intelligente Tiere. Die können das also, die haben also ein Bewusstsein. Aber es kommt nicht an das menschliche Bewusstsein ran. Es gibt Dinge, die Tiere nicht erfassen können. Menschen zum Beispiel und Tiere können verstehen, dass sie sterben. Aber Menschen sind die einzigen, die vermitteln können, dass sie darüber nachdenken, was nach dem Tod passiert. Menschen sind die einzigen Wesen auf diesem Planeten, die Kunst erzeugen. Opern, Architektur, ja, sinnstiftende Sprache. All diese Dinge können Tiere nicht. Nun gibt es Wesen, von denen ich glaube, dass sie ebenfalls bewusstseinsfähig sind, die aber nicht in dieser materiellen Welt verankert sind. Das sind geistliche Wesen, zum Beispiel Engel. Wobei ich glaube, dass wir hier eine sehr eingeschränkte Sicht haben, wenn wir denken, ja, es gibt halt Gott und dann gibt es Engel und Dämonen und Menschen. Ich glaube, das ist schon ein bisschen komplexer. Man sagt ja auch nicht, es gibt Menschen und Tiere. So, ist ja alles erklärt. Naja, ein bisschen komplexer ist es schon hier, ne? Was wir an einer Vielzahl an Tieren haben, ist schon ein bisschen komplexer, als zu sagen, das sind halt Viecher. Ich glaube, so ist die geistliche Welt auch. Ich glaube, die geistliche Welt ist wesentlich komplexer, als wir sie oft denken. Und dort gibt es ebenfalls bewusstseinsfähige Wesen. Aber diese Wesen bekommen nicht dasselbe Privileg wie wir. Im Judasbrief steht etwas sehr, sehr Gravierendes im Neuen Testament. Dass es nämlich geistliche Wesen gibt, die sich auch gegen Gott gewandt haben. Und zu diesen Wesen sagt Gott, mit euch werde ich keine Geduld haben und mit euch werde ich auch keine Gnade haben. Obwohl sie den Himmel kannten, obwohl sie in der Gegenwart Gottes waren, sagt Gott, ihr bekommt dieses Privileg nicht. Die einzigen Wesen, von denen wir wissen, dass sie das Privileg bekommen, tatsächlich über ihre Fehler hinaus gerettet, wertgeachtet und geliebt zu werden, sind wir. Und ich möchte uns ganz bewusst mal diese große kosmische Sicht eröffnen. Wie viele Lebewesen es auf diesem Planeten gibt. Du und ich, wir sind tatsächlich etwas Besonderes. Moderne Menschen sagen heute, das ist Speziismus, ja, das ist sowas wie Rassismus, nur gegen Spezien. Das finde ich Quatsch. Weil der Mensch tatsächlich Eigenschaften aufweist, die besonders sind und weil Gott etwas Spezielles über den Menschen sagt. Gott sagt nämlich über den Menschen Folgendes: Ich schaffe ihn in meinem Ebenbild. Was heißt das jetzt? Hat Gott auch eine Glatze? Nein. Gott meint damit nicht, wir sehen aus wie er. Denn die Bibel sagt, Gott ist Geist. Gott ist kein Mensch. Was meint das also? Das Ebenbild, was hier gemeint ist, ist, wir haben dieselben Wesenszüge wie Gott. Wir sind fähig zur Rationalität. Wir sind fähig, moralische Entscheidungen zu treffen. Wir sind fähig zur Freiheit, auch wenn wir nicht wissen, wo die Grenzen liegen. Aber wir sind fähig, eine echte Interaktion zu haben mit Gott. Eine Liebesgemeinschaft zu haben, die nicht auf unseren Instinkten beruht, sondern auf einer Freiheit, die in unseren Geist angelegt ist. Viele Menschen verneinen das heute. Viele Menschen sagen, wir sind nur Körper, keine Seele. Ich glaube, das ist Quatsch. Das kann auch Naturwissenschaft gar nicht zeigen, im Übrigen. Aber ich glaube, wir haben eine Seele und diese Seele ist in der Lage, mit Gott zu kommunizieren. Sie ist in der Lage, eine Beziehung aufzubauen miteinander und zu Gott, unabhängig von Instinkten. Denn vielleicht sitzt du hier und manche deiner Instinkte sagen dir, mit dem möchte ich nicht reden. Oder die kommt mir besser nicht ins Haus. Die Bibel aber sagt, diese Instinkte gilt es zu überwinden durch den Geist Gottes. Jesus sagt, seinen Nächsten lieben, der einem sympathisch ist. Seine Freunde zu lieben, das kann jeder. Das können Tiere auch übrigens. Tiere können sehr fürsorglich sein für ihre eigene Gruppe. Sie können aber nicht fürsorglich sein für die andere Gruppe. Da zerreißen sie sich. Und Jesus ruft uns auf, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Was bedeutet, offensichtlich müssen wir das Potenzial haben, dass wir das können. Und durch Gottes Hilfe sollen wir lernen zu überwinden, dass wir egoistisch und selbstsüchtig sind. Gott gibt dem Menschen einen unglaublichen Wert. Und dieses Imago Dei, dieses Ebenbild Gottes, ist bis heute ausschlaggebend in unserer Rechtsprechung zum Beispiel. Und ich glaube, wenn es entfernt wird, was die Tendenz ist, dass das Ebenbild Gottes und der Gottesbezug aus jeglichen Instanzen unseres Landes entfernt wird, dann glaube ich, fällt damit ein Haus zusammen, das darauf gebaut hat. Die Menschenwürde zum Beispiel, eines der wichtigsten Grundgesetze, oder ich würde sagen, das wichtigste Gesetz in unserem Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, entstand nicht durch primär biblische Einflüsse, sondern durch die Reaktion auf die Nürnberger Prozesse, auf den Nationalsozialismus. Hier wurde also überlegt, wie können wir es schaffen, das wieder zu verhindern, dass Menschen so etwas Schlimmes angetan wird wie im Nationalsozialismus. Aber eine der maßgeblichen Begründungen, wie wir das schaffen können, war tatsächlich eine theologische Begründung aus der Bibel. Weswegen wir heute auch noch in so unserer Präambel, die nicht verpflichtend ist gesetzlich, aber wir haben sie noch, steht in Verantwortung vor Gott und den Menschen. Wir haben eine Verantwortung füreinander, weil du und ich im Ebenbild Gottes sind. Und wenn Gott sagt, wir sollen herrschen über die ganzen Tiere und über unsere Erde, dann sagt er, was du aber nicht zu tun hast, ist zu herrschen über den anderen. Sondern was du erkennen musst, ist, der andere ist genauso im Ebenbild Gottes geschaffen wie du. Er ist nicht weniger oder mehr wertvoll in dem, was er ist. Und ich finde es unglaublich toll, dass wir ein Land sind, in dem wir zum Beispiel Koma-Patienten versorgen, in dem wir es schaffen, Infrastrukturen zu bauen für körperlich oder geistig behinderte Menschen. Ich finde, das ist ein Ausdruck dieses Ebenbildes Gottes, dass wir sagen, dieser Mensch hat weniger Eigenschaften, die ihn leistungsfähig machen. Er hat nicht denselben Beitrag zur Gesellschaft. Er bringt uns in dem Sinne eigentlich nichts. Er bringt kein Wirtschaftswachstum. Er bringt keinen Sozialbeitrag. Trotzdem ist dieser Mensch wertvoll und hat Würde. Und ich glaube, der einzige Grund ist, weil er aus Gottes Herz kommt. Weil er aus Gottes Gedanken kommt. Alles andere würde irgendwann zerbrechen. Und das sehen wir unter anderem in Zeiten wie dem Nationalsozialismus. Dass wenn der Mensch umgedeutet wird, dass wenn gesagt wird, nur manche tragen das Ebenbild Gottes, nur manche sind es wert, geliebt zu werden von Gott, nur manche sind es wert, wertvoll erachtet zu werden, dann kommen Dinge raus wie im Nationalsozialismus oder auch heute mit unserer riesigen Problematik der Abtreibung. Wenn der Mensch umgedeutet wird, wenn wir anfangen zu entscheiden, wer es wert ist, Würde zu besitzen, entsteht eines, nämlich Machtmissbrauch. Und davon bin ich überzeugt, dass wenn wir das streichen, wenn wir diesen Gottesbezug streichen, dann werden wir ein großes Problem haben in der Frage, wer ist der Mensch? Denn die Frage, wer der Mensch ist und wer Gott ist, ist nicht trennbar. Wenn wir glauben, dass wir aus Gott entstammen, dann ist die Frage nicht trennbar, wer ist Gott und wer ist der Mensch. Und das sehen wir in Religionen der Welt. Im Hinduismus leiden die Menschen unter einem Kastensystem, in dem dein Wert davon bestimmt wird, wo du geboren wurdest. Wenn du in der niedrigsten Kaste geboren wurdest, was du nicht entschieden hast, dann bist du nichts wert. was gedeutet wird als eine Strafe der Götter oder Karma, weil du in deinem vorherigen Leben zum Beispiel nicht das getan hast, was du tun solltest. Wie groß ist da der Kontrast zu unserem Herrn Jesus, der am Kreuz hängt, einem Verbrecher, der offensichtlich nicht nur ein Hühnchen geklaut hat, weil sonst würde er nicht gekreuzigt werden, ja? Vermutlich einem Mörder oder auf jeden Fall einem sehr schlimmen Verbrecher, neben sich hängen sieht. Dieser Verbrecher hat nichts wieder gut gemacht. Dieser Verbrecher kann nichts mehr leisten. Dieser Verbrecher hat sein Leben weggeschmissen. Aber er erkennt, du bist der Sohn Gottes. Auf dich muss eigentlich mein ganzes Vertrauen. Und Jesus sagt, noch heute bist du mit mir im Paradies. Wie groß ist dieser Kontrast, oder? Jesus hätte sagen können, weißt du was, selber schuld. Ich meine, ich habe dich nicht hierhin gebracht. Es war deine Entscheidung. Du wusstest, was du tun solltest und du hast es nicht getan. Aber genauso sprechen heute noch Christen von Gott. Genauso einen Jesus malen Christen heute Menschen vor Augen. Du bist doch selber schuld und deine Sünde und so weiter. Ja, aber wisst ihr was? Die Trennung der Sünde hat Jesus aufgehoben. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen. Der Weg zu Gott ist frei. Und es muss nicht wieder und wieder und wieder geschehen, sondern was ich verkündige mein ganzes Leben lang ist nicht, du musst was tun oder du musst, keine Ahnung, Christ werden, was auch immer das bedeutet, ja, damit du etwas bekommst, sondern meine Botschaft ist, dir wurde bereits etwas geschenkt. Die Frage ist, baust du dein Leben darauf? Dir wurde etwas geschenkt vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha, nämlich Vergebung der Schuld. Und deswegen sagt Jesus in Johannes 3 nicht, derjenige wird gerecht gesprochen und kommt zum Vater, der nicht mehr sündigt, sondern wer? Der glaubt. Der anfängt, dem, was ihm da geschenkt wurde, nicht geschenkt wird, geschenkt wurde, zu vertrauen und sein Leben darauf zu stellen. Und Jesus sagt, wer das tut, wird nicht gerichtet. Aber wer das nicht tut, der ist schon gerichtet. Der lebt bereits ein Leben, das völlig sinn- und wertlos ist und das vergehen wird. Der ist bereits gerichtet. Da braucht sie noch einen Hammer obendrauf von Gott die ganze Zeit. Ja? Der ist bereits verloren. Aber wer glaubt, dass das gilt, der wird erfahren, dass neues Leben entsteht. Der wird erfahren, dass eine neue Qualität und ein neues Verständnis der eigenen Existenz entsteht. Und ich glaube, diese Botschaft müssen wir raustragen in diese Welt. Dass Jesus gekommen ist, nicht um zu richten, sondern um zu retten, was verloren ist. In der Geschichte von Noah sehen wir auch etwas sehr Interessantes und damit schließe ich auch diesen Punkt, um eine Parallele zu zeigen. Noah ist unglaublich interessant, wenn wir es im Vergleich lesen zu Jesus Christus und seinem Erlösungswerk. Ich will da jetzt nicht zu tief ins Detail gehen, das würde auch zu lange dauern. Aber einfach mal euch so ein paar Symboliken zu zeigen, ja? Da gibt es diese Arche, ja, die alles aufnimmt, ja, also den Gerechten und die Tiere. Und diese Arche selber wird mit Pech beschmiert, was im Hebräischen verwandt sein könnte mit dem Wort für Gerechtigkeit. Diese Arche wird mit Pech beschmiert, damit sie selber standhält. Aber was passiert mit der Arche? Sie endet auf einem Berg. Die Arche selber geht kaputt, damit der in ihr ist, gerettet wird. Dann warten Noah und seine Familie 40 Tage, so wie vor Pfingsten übrigens, ja, was auch 40 Tage waren. Sie schicken Vögel raus, Taube zum Beispiel, was ein Zeichen für den Heiligen Geist ist. Sie kommen mit einem Ölzweig zurück, was ein Zeichen für den Heiligen Geist ist. Und nachdem sagt Gott, und nun geht raus und bevölkert die Erde mit diesem neuen Leben, was bei Pfingsten ebenfalls passiert. Das heißt, hier haben wir eine Parallele schon in der Noah-Geschichte zu dem, was später bei Jesus Christus geschehen soll. Was wir aber bei Noah sehen, und übrigens auch diese Geschichte, gibt es in allen anderen Mythen. Also auch die Bibel sagt nicht zuerst etwas über eine Arche und nicht zuerst etwas über eine Flut. Ja? Sie ist so ziemlich der letzte Text, der das sagt, von all diesen Texten im Nahen Osten. Viele, viele Texte davor berichten schon davon, dass es diese Flut gab, weswegen ich glaube, dass es eine historische Flut gegeben hat. Ob sie nur lokal war oder weltweit, das ist so eine andere Frage. Da kann man drüber debattieren, könnt ihr auch gerne mit mir nach der Predigt oder mich nach meiner Meinung fragen. Aber egal, ob es eine lokale oder eine weltweite Flut war, auch hier fangen diese alten Schriften wieder an zu deuten. Wisst ihr, was die weit verbreitetste Deutung war? Und die finde ich schon fast komödiantisch. Die Götter schaffen ja die Menschen, laut diesen alten Texten. Und dann werden die Menschen aber sehr, sehr viele, weil sie sollen sich ja vermehren. Und dann werden sie so richtig, richtig viele. Und die sind sehr laut. Und das Problem ist dann leider, dass der Gott Enlil, der Hauptgott, dann nicht mehr schlafen kann. Weil die so laut sind. Und dann sagt er, nee, das finde ich jetzt blöd, ich töte die alle. Und dann schickt er so einen Untergrundgott und da schickt dann erst die Pest. Und dann kommt aber ein anderer Gott, Anki, und der warnt dann die Menschen und sagt, wie sie frei werden können und dann werden sie wieder gesund. Und dann schickt er die nächste Plage und sie sterben nie und dann schickt er eine Flut. Ja? Und sagt so, ich mache euch alle platt, ganze Erde wird überflutet. Und dann kommt wieder dieser Anki, dieser Gott, und sagt, hey, du, der geht zu einem Mann namens Atrahasis, du Atrahasis, die wollen euch platt machen, die Götter, baut ihr ein Boot. Ja? Und dann baut er sich ein Boot und dann ist er da auf dem Boot und dann gibt es da auch dieses Fenster und die schicken auch Vögel raus, um zu erkunden, ob da Land ist. Also sehr ähnlich wie bei uns in unserer Geschichte. Ja? Und das finden wir in allen anderen Geschichten auch. Aber diese Flut, die hier geschickt wird von all diesen Göttern, die geschieht aus dem Egoismus der Götter heraus. Ist das nicht interessant? Wisst ihr, warum Gott in der Bibel die Flut schickt? Weil Gott ein gerechter Gott ist. Und er hat offensichtlich hier hunderte Jahre zugesehen, wie die Menschen sich gegenseitig abschlachten, wie sie sich immer weiter von ihm entfernen. Und er war geduldig und irgendwann sagte er, wenn ich jetzt sie weitermachen lasse, wird kein einziger Gerechter mehr hier sein. Sie werden alle verloren sein. Also macht er einen Neustart. Aber selbst dieser Neustart, der unglaublich grausam ist, ich glaube, da bringt es nichts drum rumzureden. Die Bibel hat sehr grausame Texte, die nicht einfach sind. Ich finde den Noah-Text sehr grausam. Ich meine, da starben Kinder und Frauen durch diese Flut. Was aber Gott macht, ist Folgendes. Nach dieser Flut macht er einen Bund mit der Erde in Form des Regenbogens. Nie wieder werde ich so eine Flut schicken. Und Gott sagt, mein Ziel ist nicht, das zu tun. Und das macht Gott immer wieder in der Bibel. Gott sagt immer wieder, ich könnte euch alle auf einen Schlag vernichten. Ich könnte immer wieder euch strafen, beim Volk Israel. Ich könnte jeden Tag Schlangen in euer Lager schicken. Ich könnte euch alle mit Pest strafen. Bei Mose kommt ein Dialog zwischen Mose und Gott, wo Gott sagt, Mose, ich mache einen Neustart. Ich vernichte nicht die ganze Erde, aber dieses Volk vernichte ich, weil die sind die schlimmsten von allen. Die vernichte ich. Und Mose sagt, nein, bitte nicht, weil du hast denen was versprochen. Bist du nicht ein geduldiger und gnädiger Gott? Und Gott sagt, du hast recht. Das ist eine eigene Frage, warum Gott überhaupt mit sich diskutieren lässt oder warum er da diskutiert mit Mose. Aber sei es drum, hier zeigt sich, Gott könnte, aber er macht es nicht. Und Gott hätte uns alle verloren gehen lassen können, denn wir alle haben es verdient, dass wir all das Schlechte, das wir tun, wieder auf uns zurückkommt. Jedes schlechte Wort, jeder schlechte Gedanke, jede Lästerei, jede Lüge, alles sollte eigentlich auf uns zurückkommen. Und das könnten wir nicht ertragen. Wie groß ist dieser Gott, der sagt, ich mache einen Bund mit euch. Ich werde euch leben lassen. Ich werde euch leben lassen. Und so wie Gott bei Noah schon verspricht, ich werde nicht aufhören lassen, Saat und Ernte, Regen und Flut und Ebbe und Sommer und Winter, ich werde es nicht aufhören lassen. So sagt die Bibel am Ende. Und die Sonne Gottes wird für uns scheinen. Und sie wird nicht aufhören zu scheinen. Es wird keine Finsternis geben, kein Leid, kein Geschrei. Da wird keiner sein, der verloren ist. Sondern sie alle werden von den Bäumen des Lebens essen. Auch übrigens sehr interessant für die Bibelkundigen unter euch, da steht, dass diese Bäume uns zur Heilung dienen. Das heißt, es wird nicht alles sofort Friede, Freude, Eierkuchen sein. Offensichtlich ist da auch wieder ein Prozess, ja, am Ende, weil diese Bäume uns zur Heilung dienen und zur Heilung der Völker. Auch sehr interessant. Aber es bedeutet, Gott macht hier ebenfalls ein Versprechen. Und das Versprechen in Jesus Christus ist nicht ein, oh, vielleicht oder ja, schau mal. Sondern Gott hat hier ein Versprechen gesetzt, leibhaftig in der Geschichte verankert vor 2000 Jahren, nachprüfbar durch historische Forschung, indem er gesagt hat, ich gebe euch das Wertvollste, was ich habe und mache euch ein Versprechen. Euch erwartet eine sehr gute Welt. Euch erwartet eine Welt in meiner Ordnung, in der ihr nicht nur meine Sklaven sein werdet, sondern meine Kinder, mein Volk, das ich liebe und wertachte. Und ich werde euch eine Welt geben, in der es nicht wieder Leid und Geschrei geben wird, sondern eine Welt, in der ihr euch das erwartet, was ihr euch gewünscht habt. Nämlich Liebe und Annahme und Sicherheit und eine Fülle an Dingen, die Gott uns schenkt, über alles Maß hinaus. Man könnte da viel weiterreden, ja, das waren jetzt nur zwei Teile aus Genesis, ja. Man könnte da viel weitermachen, aber an diesem Punkt würde ich es belassen und spreche das Amen.